Also das war der Bibeltext 1. Mose 11, 27 bis 1. Mose 12, das ganze Kapitel. Da geht es wieder los mit einem Haufen Namen. Das hat man ja in Kapitel 10 schon. Und jetzt in Kapitel 11 kommen wir am Schluss wieder ein Stammbaum. Und wie auch der andere Stammbaum ist der wichtig für das, was später in der Bibel passiert. Und die Namen, die dort vorkommen, die begegnen uns später in der Bibel auch immer wieder. Vor allem interessant sind da jetzt drei Figuren oder vier. Terach, Abraham, Lot und Sarai. Man sieht ja, ich denke, euch wird es bekannt sein, dass Abraham hier noch nicht Abraham hieß, sondern dass er hier noch Abram hieß. Das heißt, erhabener Vater. Das ist der Name, den er zuerst hat. Der bekommt einen neuen Namen. Das ist übrigens in der Bibel eine Sache, die öfter passiert. Also, dass Menschen neue Namen bekommen aufgrund von, meistens aufgrund ihrer Berufung, dass Gott was Neues, was Besonderes mit ihnen macht und dass sie da neue Namen bekommen. Auch im Neuen Testament sehen wir das bei den Jüngern, auch bei Paulus, Saulus und so weiter. Auf jeden Fall geht es jetzt hier los mit Terach oder, wie es bei mir heißt, Tara. Die sind die Geschlechter Taras. Das, so steht es in der Elberfelder Übersetzung 2003. Andere Übersetzungen schreiben da Terach. Das kommt daher, dass die Elberfelder und andere ja, übersetzen das wahrscheinlich ein bisschen genauer, diesen Namen. Manche Bibeln, die aus kirchlichem Hintergrund kommen, richten sich da nach den Locomer Richtlinien zur Schreibung biblischer Eigennamen. Wenn ihr die kennt, das sind... Da hat man sich immer darauf geeinigt, dass die Einheitsübersetzung, die Lutherübersetzung, evangelisch und katholisch, kirchlich geprägte Übersetzungen richten sich nach diesen Locomer Richtlinien. Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum da manchmal Tara, manchmal Terach steht. Das bedeutet Bergziegenbock, übersetzt der Name. Und dieser Terach, das war ein Sohn Nahors. Lesen wir in 1. Mose 11, 24. Etwas verwirrend ist dann, dass ein paar Verse später kommt, Terach oder Tara zeugte Nahor. Also er war sowohl ein Sohn von einem Nahor als auch der Vater, also der hieß wie sein Großvater, dieser Nahor. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil das einer von denen ist, wo halt öfters vorkommt, mit gleichen, also verschiedene Personen mit gleichem Namen. Dieser Tara, das ist jetzt interessant, der war ein Götzendiener. Woher wissen wir das? Josua 24, Vers 2, da steht, und Josua sprach zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes, Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Also Josua berichtet uns das später, dass dieser Tara ein Götzendiener war. Und zudem gibt es auch weitere Literatur, wo das belegt. Da gibt es, es gibt so Midrashim, das sind so Auslegungen zu Texten der Tora. Und die Midrashim, die sich nicht mit dem Gesetz Moses beschäftigen, sondern mit den außergesetzlichen Texten, die nennt man Haggadah, also haggadische Midrashim sind es. Und da gibt es einen Bekannter aus dem 5. Jahrhundert, Bereshit Rabbah. Da sind so Geschichten drin, die sind natürlich nicht inspiriert, das sind menschengemachte Dinge, das sind Auslegungen und ist auch sehr viel fragwürdige Idee dazu drin. Und da gibt es eine Geschichte, wo Abraham Kind war, Kind von diesem Tara, und in dieser Geschichte heißt es, Terach war ein Götzendiener und trieb Handel mit Götzenbildern. Und dann geht die Geschichte weiter. Da ist dann Abraham, der soll, weil der Terach verreist, auf diese Vermarktung von diesen Götzenbildern übernehmen. Dann kommen welche, wollen die kaufen. Und Abraham überlegt sich immer, frechte immer, warum willst du denn den kaufen? Und redet es denen quasi aus. Terach nimmt ihn dann, die gerade ein bisschen in Streit, und geht mit ihm zu Nimrod, von dem wir vorher gelesen haben, bei Babel. Und damit der Urteil über ihn fällt. Und dieser Nimrod, den verwickelt er dann auch in so ein Gespräch. Und am Schluss wird er in Feuer geworfen, wird verbrannt, Abraham. Und Engel kommen und retten ihn. Also das ist so die Geschichte in diesem Midrash zu diesem Tara und zu Abraham. Wie viel da davon war, ist wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall wissen wir, dass er ein Götzendiener war. Und jetzt geht Gottes Ruf an Abraham. Und wenn man da jetzt genau, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so Zusammentext liest, da erfasst man es oft nicht so genau, was da so der Reihenfolge nach passiert. Aber wenn man da jetzt genau liest, gibt es da eine kleine Schwierigkeit. Deswegen hätte ich heute ausnahmsweise zum Abschluss mal eine kleine interaktive Aufgabe. Und zwar diese Geschichte, wo man jetzt so gelesen hat, so ab Vers, ja, 7, also Kapitel 11, Vers 30 bis Kapitel 12, Vers 1, 2. Da ist ja die Rede davon, oder na, es geht noch ein bisschen weiter, bis Vers 5 ungefähr ist relevant. Da ist ja die Rede davon, dass der Auszug ist aus Ur in Chaldäa von Tara, Abraham, Sarai, Lot. Und dann ist die Rede davon, dass Gott Abraham den Befehl gibt, auszuziehen aus seinem Vaterland. Sie kommen nach Haran und in Haran stirbt dann Tara und von dort aus gehe sie weiter ins gelobte Land. Was denkt ihr, wenn wir uns da mal eine Minute Zeit nehmen, was denkt ihr, wie denn da die Reihenfolge ist? Also vom Auszug, vom Befehl Gottes und dann von dem zweiten Auszug von Haran nach Kanaan. Noch keine, also wenn ihr irgendwelche Bibelstelle dazu gefunden habt, die bitte nicht nennen, sonst ist das ganze
Willst du also, dass wir es
Ding
falsch machen?
aufgelöst. Nee, ich will, wenn ihr diesen Text lest, ihr guckt euch nur die, wenn ihr nur diesen Text anguckt, wie ist denn da die Reihenfolge? Beruft Gott zuerst oder geht er zuerst los oder was passiert denn hier?
Am Anfang nimmt ja laut dem Text hier Tara seine Familie und zieht aus von Ur.
Ja, das Problem ist.
Und dann von Haran aus kriegt Abraham den Befehl von Gott, zum weiterzuziehen.
Nee, das weiß man nicht.
Laut dem Text hier schon.
Nee, weil in Kapitel 12, Vers 1 steht, und der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Das heißt, das
Ja.
kann theoretisch schon in Ur gewesen sein. Und viele sagen, dass der Ruf oder der Befehl Gottes schon
Ja.
in Ur stattgefunden hat. Also das.
Ja, das ist genauso ein gutes Argument wie das dagegen. Aber am Anfang nimmt laut dem Text hier Tara seine Familie und zieht von Ur aus.
Nee, das ist nur der erste Vers, der da steht. Es steht nicht, dass das der Anfang der Geschichte war.
Okay, ihr seht, es ist nicht ganz einfach. Das ist nämlich, es ist wirklich nicht ganz einfach. Ja.
Nee, aber
Genau.
nur weil ein
Das stimmt,
Vers
der Thomas hat schon
am Anfang.
vorgestrebt. Weil, wenn man jetzt nur diesen Text kennt, nur diesen Text, und man hat sich nicht schon wieder Thomas fleißigerweise vorher damit befasst, wahrscheinlich,
Habe ich nicht das?
sondern wenn man nur diesen Text kennt, dann denkt man ja jetzt, okay, Tara ist losgezogen mit Abraham, Sarai und Lot. Die sind von Ur in Chaldäa aufgebrochen. Ich habe hier in einer Dinge kleine Karte, die sieht man jetzt natürlich schlecht. Also von hier aufgebrochen nach Haran. Da muss man mal gucken, die machen das so wie ich, wenn ich irgendwo hinfahre. Nicht so, so. Aber bei mir ist es meistens Unkenntnis des Weges und hier hat es einen Grund, da kommen wir auch noch dazu. Also die gehe hier hoch, um dann hier rüber zu gehen. Also ein Dreieck. Quasi ungefähr, also mehr als den, ja, wahrscheinlich so gut den doppelten Weg, wie sie eigentlich, wenn sie direkt gehe. Auf jeden Fall könnte man jetzt ja denken, wenn man das jetzt so liest, die gehe da raus, dann sagt Gott zu ihnen, zu Abraham, geh aus dem Vaterhaus, aus dem Land deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann geht er los von Haran aus, also für die Mitte, und geht von dort nach Kanaan. Das ist jetzt alles ein bisschen problematisch dann, denn Gott hat dazu ihm gesagt, er soll aus seinem Vaterland rausgehen. Aber da ist er ja schon lange nicht mehr, wenn er in Haran ist, wo dann diese Rede Gottes kommt. Weil vom Bericht her ist es so, zuerst wird berichtet, wie die alle ausziehen bis Haran. Dann kommt der Bericht, wie Gott zu Abraham spricht. Und dann kommt der Bericht, wie es weitergeht von Haran nach Kanaan. Schwierig, wenn man nur diesen Text hat. Jetzt ist es so, dass der Heilige Geist viele Jahrtausende später das aufschließt. Und zwar in Apostelgeschichte 7, Verse 2 bis 3. Da steht nämlich, er aber sprach, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Also dort steht, er erschien ihm, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm. Also es ist sehr eindeutig, dass das vorher stattgefunden hat, das Rede Gottes. Jetzt können wir argumentieren, ja, vielleicht hat Gott es ja mehrfach zu ihm gesagt, erst, wo es nicht berichtet ist, dann sind sie losgezogen, und dann hat er es ihm nochmal gesagt, in Haran. Das ist auch das, was manche Ausleger da denken. Ich halte es für wegen unplausibel. Und dann fragt man sich, warum kommt aber dann dieses Rede Gottes erst später? Das erklärt sich dadurch, das, was der Thomas richtigerweise gesagt hat, Kapitel 12, Vers 1, und der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Manche Übersetzer da sprach zu Abraham. Besser ist wohl plusquamperfekt, als er hatte gesprochen. Und so übersetze das, also Elberfelder oder der Janssen und Jettel und so, die übersetze das alle mit, der Herr hatte gesprochen. Also zuerst kommt zwar der Bericht mit Terach und diesem ganzen Weg nach Haran, und dann heißt es so als Einschub, der Herr hatte gesprochen. Also dass das eine bereits in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung war zu dem Zeitpunkt. Also nicht jetzt stattfindet, sondern vorher stattgefunden hatte. Und so passt es dann auch zu dem, was in Apostelgeschichte 7, 2 bis 3 steht. Gott hat es ihm gesagt in Mesopotamien. Und genau. Warum ist das so wichtig? Also warum beschäftigen wir uns so lange mit diesem, mit dieser vermeintlich unwichtigen Reihenfolge? Weil da geht es darum, Gott spricht hier zu Abraham. Er gibt, also Abraham hieß er noch. Gott spricht hier zu Abraham und gibt ihm eine Anweisung. Und Abraham ist der Vater des Glaubens. Also der ist, wenn man sich so anguckt, welche Menschen in der Bibel für was so berühmt waren, wenn man sagt, so, das ist der Urtyp von jemand, der Gott vertraut, der glaubt, Abraham. Abraham, der ja, Urgläubige quasi. Und der kriegt jetzt hier eine Ansprache von Gott. Und da ist es ja wichtig, was hat er damit gemacht? Und er hat darauf reagiert. Er ist gefolgt. Er hat Gott geglaubt. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Reihenfolge hier passt. Weil wenn vorher schon Tara ausgezogen wäre, also wenn die sowieso schon da auf dem Weg gewesen wäre und dann so zwischendrin, dann passt das alles nicht zusammen. So wie wir, wenn wir das Neue Testament dazunehmen, sehen wir, es war so, in Ur, in Chaldea, da war Abraham. Und da ging es ihm gut. Das war eine große, blühende, florierende Stadt. Das war Kultur, also da gab es alles. Das war nicht irgendwie, dass da Not gewesen wäre, sodass er da fortgemusst hätte. Wie man ja denken könnte, wenn man davon ausgeht, dass die Reihenfolge anders ist, dass die vielleicht Flüchtlinge waren, wirtschaftsmäßig deswegen weggegangen sind aus Not oder sonst was. Das würde diese Glaubenstat Abrahams schmälern. Aber es war so, in Mesopotamien, in Ur, wo alles prima war, wo es floriert hat, wo es ihm echt gut ging, wo es keinen Grund für ihn gab, da jetzt wegzugehen, da geht Gottes Ruf an ihn und er gehorcht. Er folgt Gott absolut ins Blaue, weil Gott sagt ihm ja nicht mal, wo es hingeht. Er sagt ja, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Wer macht denn sowas, wenn er überhaupt keine Not hat? Gottes Ruf kommt, irgendwo hinzugehen, wo er noch nicht mal weiß, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es dort besser ist, extrem gering ist, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, so wie es ihm dort geht, wie die ganze Gegend ist und so weiter. Es gibt keinen vernünftigen Grund, dem Folge zu leisten. Das beweist, Abraham hat Gott geglaubt. Und das ist das, wofür er berühmt ist. Und das ist diese große Tat. Und das ist das Große, was über dem Leben Abrahams steht. Er hat Gott geglaubt und hat ihm vertraut. Auch in so einer Situation, wo es völlig absurd ist, da jetzt diesen Glaubensschritt zu machen. Das ist ähnlich verrückt wie das, was vorher bei Noah war. Mit dem Bau der Arche, obwohl überhaupt kein Anzeichen dafür da ist, dass das notwendig ist. Auch so bei Abraham jetzt. Dann machen die das Ganze. Und gehe dahin. Und jetzt ist es wieder wichtig, diese ganze Geschichte mit Terach, Lot, Abraham, Sarai. Wie war denn die Anweisung Gottes an Abraham? Was sollte der tun?
Die Familie seines Vaters verlassen.
Drei Sachen soll er machen, gell? Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters. Ja gut, oder vier Sachen, wenn man sagt, wohin du, in das Land, das ich dir zeigen werde. Was hat er denn gemacht davon? Also er ist auf jeden Fall gegangen aus seinem Land, aber seine Frau, dass er mitnimmt, ist ja richtig, aber es war Terach dabei und es war Lot dabei. Und es hieß hier explizit, geh aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Das war also nicht so ganz perfekt, was da passiert ist. Also warum auch immer. Wir sehen aber, dass die da in dem ganzen, in diesem ganzen Zug da unterwegs waren. Anfänglich noch. Das löst sich dann alles auf. Aber zunächst war sie da alles in so einem Zug unterwegs. Und das ist auch so Sache, wie es oft auch vielleicht bei uns im Leben ist. Man hört den Ruf Jesu oder vernimmt was, wo man weiß, das sollte ich in meinem Leben umsetzen, in der Nachfolge. Ich weiß jetzt, Gott hat irgendwo einen Anspruch an mein Leben. Er kennt den aus der Schrift, sehe, okay, da stimmt das oder das nicht in meinem Leben, oder ich sollte dies oder jenes lassen oder tun. Man fängt damit an, Nachfolge, was richtig und gut ist. Aber dann auf diesem Weg der Nachfolge biegt man halt links und rechts ab und macht es dann alles vielleicht nicht ganz so, also wie man sich es eigentlich vorgenommen hat, so 100%ig, sondern eher so 80%ig. Und das ist dann meistens nicht so gut. Und so ist unsere Nachfolge oft mit Mängeln behaftet und mit menschlichen Dingen, die uns, also wo man voll im Glaube vielleicht anfängt und sagt, jawohl, ich mache diesen Glaubensschritt, und auf diesem Weg dann, naja, mal hier, mal da Abstriche, Kompromisse macht oder die Sache nicht ganz so macht, wie man sie eigentlich sich vorgenommen hatte. Und so ist es in dem Abraham sein ganzes Leben jetzt. Also das ist erst der Anfang. Das findet man immer wieder. Er war ein Mann des Glaubens, und das ist auch das Zeugnis, das ihm die Schrift gibt, im Hebräerbrief und im ganzen Neuen Testament, überall, also im Alten und Neuen Testament und auch in anderen Religionen, wird er hoch gelobt und hat eine sehr gute Reputation. Also ein toller Mann, Abraham, berühmt für seinen Glauben, aber auch der hatte so einige Fehltritte und so einige Sachen, wo wo nicht ganz so geklappt haben oder wo er auch nicht so 100%ig gehandelt hat. Aber wir lesen in der Bibel, dass da, wo es drauf ankommt, hat er was gemacht? Er hat Gott vertraut. Jetzt hier zum ersten Mal, aber auch später immer wieder, wenn wir dann später zu der Geschichte von dem Opfer seines eigenen Sohnes kommt, das auch wieder dann ein Bild ist auf Christus. Er hat da geglaubt, wo es drauf ankam. Und er hat vor allem in solchen Situationen geglaubt, wo es ihn was gekostet hat. Also wo es wirklich um was ging. So wie hier bei diesem Auszug, wie später bei der Opferung. Da hat er geglaubt. Und das ist das, was ihm zur Gerechtigkeit, so sagt uns das Neue Testament später, was ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wird. Und das ist auch das, wie es uns heute geht. Warum wissen wir, dass wir gerettet werden? Wir, wenn wir hier hocken, wo an Jesus glauben, warum wissen wir, dass wir gerettet werden? Wir wissen das nicht, weil wir sagen, unsere Nachfolge ist perfekt, weil wir genau wissen jetzt, wie es geht und es diesen Weg tadellos bis zu Ende schreiten, sondern wir werden gerettet, weil wir gerecht sind durch Glauben an das, was Jesus stellvertretend für uns gemacht hat. Durch seine Gerechtigkeit, durch sein Opfer, durch seine Auferstehung tut uns der Glaube als Mittel retten und nicht unsere Taten oder unsere Fehltritte. Und so ist es auch hier bei diesem Abraham oder Abraham, wie er hier noch heißt. Da ist jetzt auch noch sehr interessant, wenn man weitergeht im Text. Wir gucken uns das zur Abschnitt, wenn wir jetzt ganz gelesen, gucken uns immer die Sinnabschnitte an. Er bekommt ab 12 Vers 2 eine ganz große Verheißung, mehrere große Verheißungen. Gott sagt ihm, das Land wird er ihm zeigen, und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da stecken ganz viele Verheißungen drin. Und das ist ein Bund, den Gott schließt mit Abraham. Oder mit Abraham. Und er erscheint ihm später, da kommen wir auch noch mit dazu, der bedingungslos ist. Also da ist jetzt nicht, da steht jetzt nicht dort, wenn das und das gemacht wird, da hat man es ja neulich schon mal davon, es gibt Bünde mit Bedingungen und bedingungslose Bünde. Dieser Bund besteht ewig, der dauert bis durch unsere Zeit heute fort, durch die ganze Bibel, durch, also bis nach Offenbarung 20, dauert dieser Bund mit Abraham fort. Und Teile davon werden irdisch erfüllt und Teile davon werden erst ewig erfüllt. Und in diesem Bund steckt auch schon die Verheißung auf Jesus drin, und zwar mehrfach. Zum einen, die große Nation, das geschieht dann durch Israel, will deinen Namen groß machen. Das ist übrigens auch, Abraham ist ja der, wo man heute so versucht, bei so synkretistische, also wenn man versucht, Sachen gleich zu machen, zusammen zu manchen, bei so versuchen, die Religionen irgendwie so, ja, zusammenzubringen und ist doch alles gleich und gemeinsamer Nenner und so, da beruft man sich auf Abraham. Also die Juden, die Christen und die Muslime. Und der steht da in hohen Ehren. Also ja, jeder beruft sich da auf andere Sachen bei Abraham. Aber vor allem auch für Muslime ist es total wichtig, weil sie eine Sache aus Abraham, der bei denen Ibrahim heißt, mit Hagara bekommen sie Ismail und dann Stämme und Karisch und dann kommt Muhammad raus. Also die berufe da ihre oder berufe sich auf diese Linie. Und da hat er einen großen Namen. Also das ist natürlich, ist das völlig falsch alles, diese ganze, ja, dieses ganze zu meiner, man hätte da jetzt gemeinsame Nenner, wo man irgendwie drin Friede findet oder sonst was. Aber Abraham hat einen großen Namen auch bis heute über die ganze Welt, auch er selber. Und dann natürlich seine Nachkommen und schlussendlich sein Same, der im Neuen Testament, lesen wir das, Jesus ist. Und hier steht, ganz wichtig, und du sollst ein Segen sein. Das ist eine Berufung, die auch für uns heute gilt, also die für seine Nachfahren gegolten hat, zu Lebzeiten, die für uns gilt als Christen und die auch in Christus wahr wird. Weil sein Nachkomme, also wenn man diese ganze Stammbombe dann dort durchgeht, seine Nachfahrenschaft, aus der kommt schlussendlich der Messias. Der, durch den alle Völker der Erde gesegnet werden, durch Erlösung, durch Errettung, durch Heil. Das kommt alles später aus dieser Wurzel, aus Abraham und seinen Nachfahren, wenn dann Jesus, der Messias, daraus kommt. Und ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Das ist auch was, was später immer wieder wiederholt wird, auch im Bund mit Israel. Und das Gott immer wieder wahr macht, also sowohl heute zeitlich als auch in Ewigkeit. Und wenn man dann mal weiterliest, so ab Vers 4, und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Also nochmal die Bestätigung, er machte das, was Gott gemacht hatte, und Lot ging mit ihm. Da wurde jetzt 75 Jahre, zog aus Haran aus, also die Zwischenstation, und da wollte ich noch kurz drauf, dieser Weg daneben, das war wohl von der Route her halt der beste Weg, also viel besser wie durch diese gefährliche Wüste da unten, wäre wohl nicht so gut gewesen, also das hatte wohl alles seinen Grund, die sind ja da am Euphrat entlang, also hat er Wasser. Ja, auf diesem Weg sind sie nach Haran und von dort aus dann weiter nach Kanaan. Dann geht es auf Vers 5, nimmt er seine Frau und nimmt Lot, und da ist interessant dieser Zusammenhang zwischen Sarai, Lot und so weiter. Die sind ja alle verwandt. Also Terach war quasi der Vater, dann kommt sein Sohn Abraham, dessen Bruder Haran, der stirbt, deswegen kümmert die sich um diesen Lot, seinen Sohn. Also Terach war quasi der Opa von Lot und Abraham der Onkel. Und die Sarah, das ist auch eine Tochter Terachs. Das ist jetzt ein wenig komisch, gell? Also Sarai war die Halbschwester Abrahams. Die hatte nur eine andere Mutter. Das war später im mosaischen Gesetz verboten, genau diese Konstellation. Hier war das aber so. die nehmen die jetzt und gehe aus Haran, da haben sie ja noch Leute dazu gewonnen, also heißt ja in Vers 5 die Habe, die sie erworben und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, also muss man sich vorstellen, jetzt war das so richtiger, ja, so richtige Völkerwanderung schon. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinthe Mores. Weiß jemand, was eine Terebinthe ist? Ja, das ist eine Steineiche. Und More, also das heißt Steineiche des Lehrers. Ich weiß nicht, ob da tiefere Bedeutung für diesen Ort da jetzt drin steckt, aber ja, so heißt es. Ist auf jeden Fall eine Eiche. Und, wie überraschend, die Kanaaniter waren damals im Land, ja, im Land Kanaan. Und hier beginnt jetzt ja langsam das, was man vor ein paar Kapitel hatte, mit dem Fluch und dem Segen, also mit dem Fluch an Kanaan und dem Segen für Sem und Japhet. Also die ganze Geschichte, was da vorher passiert ist, wie gesagt, wenn man so einfach mal so die Bibel so drüber liest und liest sich das da alles durch, das alles, was da drin steht, ist wahr und alles, was Gott sagt, trifft ein. Und es passiert dann, also dieser Konflikt beginnt dann mit den Völkern in Kanaan, mit den ganzen, zieht sich durchs ganze Alte Testament mit den Kanaaniter und dann mit den Randvölkern, mit den Amoriter, mit den Jebusiter, mit den Philister dann. Diese ganze Völker außerum, diese ganze Clash, wo da passiert, alles von vornherein festgestanden, dass es irgendwie so kommen wird. Und da spricht jetzt nochmal Gott in Vers 7. Und jetzt kommt was ganz, wieder ein kleines Wort, so wie hier überall ein kleines Wort, das eine riesige Bedeutung hat. Da spricht nämlich Gott nicht einfach nur, sondern es heißt, und der Herr erschien Abraham. Das ist die erste Theophanie, also Gotteserscheinung, die uns hier berichtet wird. Da denkt man sich, was sind das für Momente wohl gewesen? Was haben diese Menschen erlebt? Also jemand, der, das ist ja das, was man uns heute, wenn man sich das denkt, wenn man sich sehnt nach einer Beziehung mit Gott, wo man wahrnimmt, was er von einem will, wo man ja, mit Jesus so lebt, dass man das auch spürt und dass man das alles auch merkt und so. Was ist das für eine Sache, dass nicht einfach nur heißt, er hat die lesen wir, sondern er erschien ihm. Ist nicht näher beschrieben wie, aber es muss eine furchtbare, also eine ehrfurchtgebietende Erscheinung gewesen sein, denn ab Vers 8, in Vers 7 noch heißt es dann, und er baute dort dem Herrn, der im erschienen war, einen Altar, der erste der vier Altäre, die Abraham baut, der später zerstört wird. Auf jeden Fall, was ist das für ein gigantischer Moment? Und was zeigt uns das auch vom Wesen Gottes, wenn man sich die ganze Vorgeschichte anguckt, was passiert ist? Sündefall, dann nach Noah, Babel, also drei riesige Ereignisse des Abfalls der Menschen und der Widerspenstigkeit und der Rebellion der Menschen gegen Gott. Und was macht Gott? Er möchte permanent weiter, wir wissen es ja dann, wir alle, die wir hier sitzen, weil wir alle irgendwann mal zum Glauben an diesen Jesus gekommen sind, wie er schlussendlich in Jesus auf die Welt kommt. Dieses ganze Buch ist voll davon, dass Gott trotzdem zu den Menschen hingeht. Dass er der ist, der auf die Menschen zukommt, der sich die Menschen nähert, der sich die Menschen mitteilt, der sich, wenn man sich als denkt, wenn man so in Beziehungen, wenn es irgendwie Konflikte oder so gibt, wie beendet man das am besten? Also irgendeiner muss anfangen, wieder auf den anderen zugehen. Irgendeiner muss über seinen eigenen Schatten springen und muss mal sagen, okay, ich gehe aus mir raus und fange an, wieder mit dem anderen zu sprechen. Und so möchte Gott das. Er ist der, wo den ersten Schritt macht und er geht auf die Menschen zu. Und hier, wie gesagt, erscheint er sogar Abraham. Also er, der unnahbare, unsichtbare Gott, von dem wir später auch lesen im Johannesevangelium, dass kein Mensch ihn je gesehen hat, der tut auf irgendeine Weise, erscheint der Abraham, also mehr als nur, dass er spricht. Er erscheint Abraham und spricht, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und wenn man dann zurückdenkt, welche Linie das sein wird, die dieses Land ererbt, dann wissen wir, es wird die Linie Sems sein, aus der dann das Volk Israel kommt, dem dieses Land gehört. Darum ist es auch für die heutige politische Umstände wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo wir live zugucken können, wie da Dinge passieren. mit der Staatsgründung Israels 1948, wo Gott bis heute an diesem Fleckchen Erde, das hat alles hier schon begonnen, wir lesen hier in diesem Buch das, was heute vor unseren Augen passiert, wie Gott heute noch an diesem Fleck Erde arbeitet und sich Stück um Stück alles erfüllt, was prophezeit ist und alles so kommt, wie es prophezeit ist. Und darum ist es für uns Christen auch wichtig, da bin ich schon mit Arbeitskollegen aneinander geraten oder mit anderen, wo ich darüber gesprochen habe, dass dieses Land gehört dem Volk Israel, es gehört dem Nachfahren Abrahams, und zwar den bestimmten Nachfahren Abrahams, Isaak, Jakob, das gehört diesem Volk und das ist nicht verhandelbar. Das ist einfach denn ihr Land. Punkt, aus, fertig. Und egal, wie das jetzt ist mit diesem erfundenen Volk der Palästinenser, das es erst seit 1960 gibt, weil, wie gesagt, und diese auch noch eine westliche Erfindung, diese Begriffe des Palästinensers, also die Palästinenser war keine Geschichte, kein Volk, die gibt es nicht. Das sind einfach Araber. Auf jeden Fall, ja, diese Mehrstaatenlösung und so weiter, also die Bibel zeigt uns da schon ziemlich deutlich, was Gott da dazu sagt, wem dieses Land gehört. In seiner unverbrüchlichen Versprechung, die sich später immer wieder wiederholen und die dann halt enger werden, jetzt an Abraham sieht man das ja noch nicht so, wie es dann später mal wird mit dem Volk Israel, wo diese Zusage sich konkretisiert. Auf jeden Fall baut der dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar und betet an. Also es muss auf jeden Fall eine brutale Erscheinung gewesen sein, die ihm dazu veranlasst hat, diesen Altar hier zu bauen. Und er brach von dort auf in das Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf. Wisst ihr, was Bethel heißt? Dieses, also was das bedeutet? Diese, also die...
El ist
ja Gott. Ja, genau. Genau, El ist Gott. Also nicht zu verwechseln mit dem Gottesname, der Jahwe oder womit her übersetzt ist, El ist die allgemeine Bezeichnung für Gott, das ist das Haus Gottes. Und er ruft den Namen des Herrn an. Das ist also wichtig, er ruft wirklich den Namen Jahwes an, also dieses Gottes. Das ist ein signifikanter Unterschied jetzt zu dem, was vorher war, wenn wir zurückdenken, Terach, Götzediener. Abraham wird jetzt der Diener des einen wahren Gottes. Ganz wichtiger Moment. Also da wieder keine Belanglosigkeit, er rief den Namen des Herrn an. Wir wissen nicht, wie es vorher war, vielleicht hat er vorher auch Götze gedient oder wie er immer da in Ur in Chaldea. Vielleicht war das auch der Grund, warum Gott ihn da rausgezogen hat, dass er gesagt hat, du musst raus aus diesem, also raus aus dieser Gegend, raus aus diesem Götzendienstding. Ich will dich heilig, abgesondert, rausberufen, geh da fort, mach was ganz Neues, führt ihn quasi raus und unterwegs offenbart er sich ihm. Abraham erlebt den Herrn, ruft den Namen des Herrn von da an und erlebt quasi so wie eine Bekehrung oder wie, also auf jeden Fall eine Gottesbegegnung, die sein Leben verändert. Aber, wie das mit allen Menschen ist, deren Leben durch eine Gottesbegegnung verändert worden ist, er ist trotzdem nicht perfekt und nicht auf einen Schlag ein Heiliger geworden, der keine Fehler mehr macht, sondern es geht ja gleich weiter. Sie gehen nach Ägypten hinab. Und warum? Weil er Hungersnot war. Also die sind jetzt hier runtergezogen. Also da Kanaan, gelobtes Land da. Sie ziehen weiter, weil eine Hungersnot ist. Das findet man in der Bibel auch öfter, dass nach Ägypten gegangen wird, aus Not. Wo finden wir das noch? Josef? Und später dann, was dann dazu führt, dass Israel in Ägypten landet. Wo finden wir es noch?
Jesus.
Genau, Jesus. Auch Jesus geht nach Ägypten. Warum? Kinder, also Kindermord des Herodes. Auch da geht Jesus nach Ägypten, um zu erfüllen, was prophezeit war. Aus Ägypten habe ich dich gerufen. Aber interessant, Ägypten hat nämlich eine große Bedeutung in der Bibel. Manche Ägypter sind da wirklich, also ägyptische Christen sind da stolz drauf, dass das halt, also dass Ägypten wirklich wichtig ist in der Bibel. Es ist einmal mehrfacher Zufluchtsort für Gläubige, also hier für Abraham, später für die Israeliter und dann auch für Jesus und seine Familie. Es ist aber auch eine gottfeindliche Macht, Ägypten. Also immer wieder. Also eine Macht, die dem Volk Gottes und Gott selber feindlich gesonnen ist. Und es ist auch ganz wichtig, oft eine trügerische Macht, wo wir in die Propheten oft lesen, wo sich ja Israel dann angesichts später, also der 6. Jahrhundert, 6., 7., 8. Jahrhundert vor Christus, bevor dann der Zerfall kommt und Nordreich nach Assyrien und Südreich später nach Babylonien geführt wird, dass sie keine Hilfesuche brauchen in Ägypten. Offensichtlich war da der Drang da, hey, wir können uns in Ägypten Hilfe suchen. Vielleicht in Erinnerung an das, was schon mal, dass das schon ein paar Mal funktioniert hat. Also, dass es schon mal funktioniert hat, in Ägypten Zuflucht zu suchen. Wo es aber heißt, dass Ägypten wie Bambusrohr sein wird, in das man sich reinstützt und es durchbohrt einem die Hand. Also, Ägypten da in vielschichtiger Bedeutung in der Bibel und auch dieses nach Ägypten gehe kommt mehrfach vor. Jetzt passiert ja da was, die Geschichte haben wir gelesen. Abraham weiß, dass seine Frau schön ist. Wie alt ist die zu dem Zeitpunkt?
80.
Da muss sie ihn hinabziehen, müsste Sarah 75 sein, wenn ich es richtig, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Abraham war viel älter, der war ungefähr doppelt so alt.
Also wohin gezogen sind?
Nach Ägypten. Ja, und ich habe jetzt, ihr müsst nochmal gucken, also in meinem Dings nach müsste es so gewesen sein, dass sie, wenn man es da rechnet, weil sie war, ja, Abraham war 75, wo sie nach Haran sind und wo sie dann später nach Ägypten war. Ja, ich will mir nicht festlegen, ich glaube, ich meine, sie müsste 75 sein dann, aber auf jeden Fall war sie kurz 20 mehr. Das ist, also sie war auf jeden Fall schon fortgeschrittenen Alters, aber offensichtlich trotzdem so attraktiv, dass diese Ägypter da in Wallung versetzt worden sind und es sogar so brutal hübsch war, dass die das Bedürfnis gehabt haben, ihrem König diese Frau zu empfehlen. Also ist schon interessant, wenn man sich, weil das auch, wenn man sich das dann bewusst macht, dass die halt, dass das kein 20, 30-Jährige mehr war, sondern halt Renteneintrittsalter überschritten. Ja, das ist die Frage, wie die Alterung war, ob die mit 70 noch ausgesehen hat wie, oder ob das, wie auch immer möglich ist, das alles nicht.
Vielleicht haben die auch mehr so auf innere Werte geachtet.
Ja, ja, vor lauter. Hier steht aber eindeutig schön von Aussehen. Hier geht es wirklich ja, um.
Wirkt sich ja auch aufs Äußere aus.
Ja, ja, also. Also, wie auch immer, auf jeden Fall hat das zu dieser prekären Situation geführt und Abraham wusste das schon vorher. Und dann hat er wieder was gemacht. So ein Kompromiss. Das war mit Sicherheit keine Glaubenstat. Er hat sich einen Trick überlegt. Er hat gesagt, sag doch, du bist meine Schwester. Und das ist jetzt so ein Ding, das mache ich auch oft, was der hier gemacht hat, dass ich mir so Haltbarheiten zurechtlege. Also, das nicht, sondern dass man sich so Haltbarheiten zurechtlegt. So dieses, ja, es ist ja nicht gelogen. Und so macht er es hier, denn er gibt jetzt Sarah als seine Schwester aus. Der Pharao holt sie zu sich und der Abraham, der wird dann mit materiellem Wohlstand überschüttet. Und dann passiert was, was später wieder passiert. Das ist ja nicht das einzige Mal, wo Abraham das macht hier. Die Nummer, also das, warum auch immer, macht er das später nochmal. Aber auch das zeigt, Abraham, der Vater des Glaubens, für unser Glaubensvorbild, hat mir die gleiche Fehltritte zu kämpfen wie mir heute. Der macht einen Fehler. Und der Fehler war schlimm und das hatte Konsequenzen, aber er macht ihn genau so nochmal, bloß noch schlimmer. Später macht er das ja nochmal, die Nummer mit dem, noch zweimal, die Nummer mit dem, also diese Lügennummer da. Und das ist aber so, wo man sich heute so denkt, ja, es ist ja nicht gelogen, ja, wenn ich nur, ich muss ja nicht alles sagen, was ich weiß, oder ich muss ja Ding, da muss man sich als Christ wirklich prüfen, muss sagen, ist das, wie ich mich da verhalte, ist das nicht nur nicht gelogen, sondern ist das wahrhaftig, ist das der Wahrheit entsprechend, entspricht es dem, wie Christus handeln würde, entspricht es seinem seiner Nachfolge. Er gibt sie als seine Schwester aus und es heißt, und Gott möchte was, der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen. Ich habe das mal durchgearbeitet bis Kapitel 38. Da kommen diese Geschichte alle noch einmal. Passiert alles noch einmal. Und auch die Nummer, dass Fürster später der andere da, der Abimelech, dem geht es genauso. Der weckt Sympathie, der weckt der Pharao, weckt der eigentlich auch Sympathie. Der weiß von nichts Bösen, denkt, er hat jetzt sich da eine schöne Frau geangelt, entlohnt auch noch ihren Bruder, vermeintlich, reichlich, und alles geht in den Bach runter. Und irgendwie kriegt die Spitz, dass Gott das gemacht hat. Steht jetzt hier nicht genau überliefert, aber es heißt dann, was hast du mir getan? Warum hast du mir das mitgeteilt? Ich finde es irgendwie interessant, dass diese heidnische Mächte, also hier der Pharao, später Abimelech, dass die nicht ungläubig sind dem Herrn gegenüber, sondern die stellen das überhaupt nicht in Frage, dass diese Plage, die sie da jetzt erleben, von dem Gott kommt, dass der real ist, dass der existiert und dass diese Plage von ihm kommt, sondern die geht zu dem, was verursacht hat, und sagt zu mir, bist du noch sauber? Was machst du da? Welche dir geht es mir jetzt so? Und wenn wir da weiter gucken in der Bibel, viel später gibt es nochmal eine ähnliche Begebenheit. Fällt euch die ein, wo das auch so ist? Dass die Heiden Schaden erleiden, welche dem Fehltritt eines, ich sag mal, Gläubigen. Und Isaak? Ja, ja, genau, das mit Abimelech. Ja, ja. Genau, mit Lea, ja. Und der passiert noch zweimal diese Geschichte, genau. Aber noch viel später. Jona auf dem Schiff. Auch die, gerade alle in diesen Sturm und über alle diese Ding. Und wer ist schuld? Der eine Gläubige. Welche dem kommt das Ganze über sie? Sie schmeißen den ins Meer. Und auch da ist es über. Es ist interessanterweise in dieser ganzen Sache mit Abimelech in der Geschichte, mit dem Pharao und auch bei Jonas so. Das Muster ist das, der Gläubige macht Mist. Es kommt Plage über die Ungläubige oder über alle. Bis der Gläubige dann sagt, okay, also das, na. Und dann lässt Gott es dann auch gut sein. Und das Interessante ist ja jedes Mal diese Reaktion der Ungläubige, dass keines dieser Male bis zu Jona wird in Frage gestellt, dass es einen, also dass es diesen einen Gott gibt. Vielleicht, die haben mit Sicherheit, das waren alles Götzendiener, der Pharao, Abimelech und die Mitfahrer von Jona, alles Götzendiener. Aber keiner von denen stellt in Frage, dass da dieser Gott ist und dass der Macht hat, diese Dinge zu tun. Ich finde es höchst interessant, wenn man sich das heute anguckt, wie heute so dieses, ja, es gibt keinen Gott, aber dieses Ding. Das war für die gar keine Frage, sondern er sagt, warum hast du mir das angetan? Und dem war klar, da, wo die Strafe daherkommt. Die sorgt dann hier dafür, dass Sarah und Abraham weggehen. Das ist auch was sich später wiederholt. Auch bei Abimelech, der schüttet den zu und will den dann weghoben. Jona auch, den schmeißen sie voll ins Meer. Also sie wollen diesen weg haben, weil sie dieses Gericht nicht über sich ergehen lassen wollen. Und ich finde, es lohnt sich darüber nachzudenken. Das ist auf keinen Fall, soll man das natürlich als Motivation immer zu sagen, ah ja, wenn ich gläubig bin, das ist doch toll, dann kann ich ja machen im Leben, was ich will. Wie ja immer, Gott wird das schon alles, das wird schon alles immer passen und guck doch, die haben auch alle Fehltritte gemacht. Dafür sind diese Berichte nicht gedacht, die sind einfach ehrlich. Im Leben eines jeden Gläubigen gibt es diese ganzen Fehltritte und es ist total schön zu sehen, dass es Gott ist, der diese Leute hält. Und der trotz dieser Fehltritte mit ihnen weitermacht, der sie in dem Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, so wie er mit uns im Bund geschlossen hat, in Jesus, der diesen Bund aufrechterhält, der sie hält, das ist immer der Herr, das sind nie wir. Wenn es irgendwo da auf uns ankommen würde, wären wir verloren. Wäre Abraham verloren, wären die alle verloren. Es ist immer der Herr, der von seiner Seite im Moment des Versagens und der Schwäche und so weiter diesen Bund aufrechterhält. Und das ist tröstlich. Wie gesagt, nicht als Motivation, ja, eher alles egal, weil Gott möchte schon alles, sondern als Trost. Wenn man Fehltritte begehe auf diesem Weg des Glaubens, so wie Abraham diesen Weg des Glaubens eingeschlagen hat, dass der Herr das ist, der seinen Bund mit uns aufrechterhält und uns da dran hält. Interessant ist halt diese Nummer, dass das gar keine richtige Lüge war, sondern nur so Halblüge. Also so, sie war ja seine Schwester, Klammer auf, seine Halbschwester, Klammer zu. Aber es ist halt, und das sollte unsere Warnung sein, dieses Rumgeeiere mit, es ist ja nicht gelogen. Das finden wir in der Bibel, hat doch kein so gutes Ende immer gefunden. Das war von meiner Seite zu diesem Kapitel und zu den Versen vorher. Wenn ihr jetzt noch was dazu sagen wollt oder Fragen habt oder Anmerkungen, ist da jetzt noch Platz.